Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Was war los an diesem Tag auf der Welt? Schreiben Komponisten auch Texte zu ihren Opern? Wer war der berühmte Recke, der in Frauenkleidern Näharbeit verrichten musste? Wenn Sie keine dieser Fragen jetzt beantworten können, dann bleiben Sie dran. In den nächsten 10 Minuten gibt es Antworten, Bilder und Musik zu diesen und noch vielen weiteren Themen eines 27. April 1724 an der Gänsemarktoper. Heute vor 300 Jahren, am 27. April 1724, wird in Hamburg an der Gänsemarktoper, die damals einfach Schauplatz hieß, die Oper Omphalè von Georg Philipp Telemann aufgeführt. Der Operntext stammt aus Paris und wurde durch Telemann komplett übersetzt. Das Bühnenbild ist von Herrn Rabe, der Ballettmeister ist Monsieur de Cam, Maschinenmeister Monsieur Pichon. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Aber was war überhaupt an diesem Tag los? Im Relationskurier der Hamburger Tageszeitung lesen wir an dem Tag, dass der Berg Ätna in Sizilien mit heftigen Auswerfungen von Dampf und glühender Materie zu wüten kontinuiert, weswegen die Einwohner in nicht geringen Furchten leben müssen. Der Bey von Algier, der anstatt die große Teuerung und Kornmangel und damit verbundene Hunger und Jammer im Lande zu verringern, diese zu seinem Profit nutzte, wird von einem Trupp Janitscharen attackiert und umgebracht. Aus Wien wird über die glückliche Niederkunft der regierenden Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs, also über die Geburt der Tochter Maria Amalia, berichtet. Was man nicht in der Zeitung findet, neulich ist die Gattin des russischen Zaren Peter des Großen, Katharina, von ihm zur Mitregentin ernannt. Vor 5 Tagen, am 22. April, wird der deutsche Philosoph Immanuel Kant geboren. Und der berühmte portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan ist 1521 an diesem Tag gestorben. Und dann ging man in die Oper. Die Handlung der Oper Omphalè basiert auf dem antiken Mythos von Herakles, der hier nach französischer Art Alcides genannt wird. Er wird zur Strafe für einen Mord versklavt und von der lydischen Königin Omphalè gekauft. Während seines Sklavendienstes bei Omphalè züchtigt Alcides alle Räuber, welche das Gebiet seiner Herren beunruhigen, erschlägt oder nimmt gefangen Bösewichte und verteidigt das Land Omphalès gegen einfallende Feinde. Auch nimmt er teil an der berühmten Jagd des kaludonischen Ebers. Omphalè bewundert die Tapferkeit ihres Knechts. Nachdem sie erfährt, dass er der große Sohn des Zeus ist, gibt sie ihm nicht nur die Freiheit wieder, sondern sie vermählt sich auch mit ihm. Und Alcides wird immer schwächer und versinkt hier in üppigen Leben des Morgenlandes. Dadurch geriet er bei seiner Gemahlin Omphalè selbst in Verachtung. Sie kleidet sich in die Löwenhaut des Helden und nimmt ihm seine Keule ab. Ihm selbst aber lässt sie lydische Frauenkleider anlegen und bringt ihn in seine Blindenliebe so weit, dass er zu ihren Füßen sitzend Wolle spinnt. Endlich, als seine Dienstjahre bei Omphalè vorüber sind, erwacht Alcides aus seiner Verblendung. Mit Abscheu schüttelt er die Kleider ab und ist wieder der krafterfüllte Zeus-Sohn, voll von Heldenentschlüssen. So verlässt er die Omphalè. Während es bei den Griechen noch vor allem um die Blindheit der Liebe geht, fügen die Römer noch die verspottenden Elemente der Männerverweichlichung hinzu, wohl auch im Zusammenhang mit der Geschichte des Antonius und Kleopatra. Und die Franzosen ergänzen die Geschichte mit reichlich Spuk und Zauber. Die Oper beginnt mit einem Vorspiel, das so viel Sehenswürdiges enthalte, dass es für eine ganze Operette reichen würde. Der Hauptinhalt sei nach italienischer, die Aufzüge aber nach französischer Art komponiert. In dieser Oper wird sehr viel gefeiert. Es gibt Zauberer, böse Geister auf feurigen Wolken, die die Feierlichkeiten mit Gewalt stören, einen mit Feuer speienden Drachen bespannten Wagen und mit Feuer herumfliegende Furien, dass das Ganze nicht abgebrannt ist. Die Königin Omphale wird verzaubert, auf ihrem mit Blumen gezierten Thron in die Luft gehoben und soll von der eifersüchtigen Argine getötet werden, wobei Alcides dies verhindert. Ein Geist steigt aus der Erde. Damit das Spiel ein freudiges Ende nehme, wurde die letzte Szene weggelassen. Die sei auch in Frankreich aus eben dieser Absicht getan. In dieser Szene nämlich verflucht die in Alcides verliebte und von ihm abgewiesene eifersüchtige Zauberin Argine den Helden und zerstört den Tempel mit dem Altar. Wahrscheinlich töten die Furien auch die glückliche Königin Omphale, die sich statt Alcides nun seinen Nebenbuhler Iphis zum Gatten bei lobpreisenden Chören erwählt. Der Schauplatz, so nennt man die Bühne, ist zu Sardis, der Hauptstadt in Lydien. Im Vorspiel sieht man die mit Blumen gezierte Bühne, in den Wolken schwebende himmlische Gottheiten und eine dunkle Höhle mit der darin gefesselten Eifersucht und Raserei. Dann sind im Hauptspiel erstens der Tempel des Jovis und ein Triumphbogen zu Ehren des Alcides, zweitens der Vorderteil des Palastes der Omphale, drittens der Omphale-Gärten, viertens eine Einöde mit Palmbäumen und fünftens der Tempel der Liebe. Telemann in seiner Rolle eines begabten Geschäftsmannes kündigt dreimal die neue Oper in der Zeitung an. Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass alle Anstalt gemacht wird, eine aus dem Französischen übersetzte, sehr renommierte und all hier ganz neu komponierte Opera, Omphale genannt, wozu die Dekorationes, Fliegwerke, Balletten etc. mit großem Fleiß angeordnet werden, vorzustellen. So viele und so weit voneinander entfernte Veränderungen, also Szenenbildwechsel, seien noch nie dagewesen. Der Text des Originallibrettos stammt aus Paris des Jahres 1701 von dem uns bereits bekannten Dichter de la Motte. In Hamburg wurde die Oper aber komplett ins Deutsche übersetzt. Ganz toll ist die Tatsache, dass im Librettoheft Tänzer und Sänger persönlich genannt sind, dazu der Bühnenbildner, Maschinenmeister und Ballettmeister. Es fehlen nur noch die Orchestermusiker, aber die zählten damals wohl noch wenig. Das Notenmaterial ist leider verschollen oder, ich sage lieber, noch nicht aufgetaucht. Es existiert aber eine gleichnamige Instrumentalsuite von Telemann, die Musik daraus hören wir hier. Der galante Maestro Telemann abschließend: Die hiesige Schaubühne verspricht sich im Übrigen bei so mühsamen und kostbaren Unternehmungen einen gütigen Beifall und wird sich fernerhin angelegen sein lassen, das allgemeine Vergnügen nach möglichsten Kräften zu unterhalten und zu vermehren. Am 15. Mai berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, an dem die Oper Der ehrsüchtige Arsaces von Giuseppe Maria Orlandini und Filippo Amadei in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald!
gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.